Dankeschön. Hört man mich gut? Hört ihr mich gut?
Gut.
Das ist die richtige, genau. Ja, der Vortrag jetzt ordnet sich ein bisschen woanders ein, als es wurde ja ein bisschen vorgezogen, der vorherige Vortrag. Und zwar müsst ihr euch jetzt gedanklich in die Position kurz nach diesem Filmchen versetzen, den wir am Anfang gesehen haben. Genau. Die Münchner Sicherheitskonferenz 2014, viele von euch kennen sicher die Münchner Sicherheitskonferenz, dieses Treffen von PolitikerInnen, Militärs, Rüstungslobby in München, das weltweit größte seiner Art, soweit ich weiß, wurde 2014 das erste Mal von einem Bundespräsidenten eröffnet. Und ich habe da jetzt einfach mal zwei Zitate mitgebracht. Genau. Der Gauck hat damals gesagt, die Bundesrepublik sollte sich als guter Partner früher, entschiedener und substanzieller einbringen. Und wem das noch nicht gereicht hat, der Steinmeier, der damalige Außenminister, hat hinterhergelegt, in beinahe den gleichen Worten, Deutschland muss bereit sein, sich außen- und sicherheitspolitisch früher, entschiedener und substanzieller einzubringen. Eine Kultur der Zurückhaltung darf nicht zu einer Kultur des Heraushaltens werden. Deutschland ist zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren. Ja, ich glaube, ist uns allen klar, schon seit längerem die Kultur der militärischen Zurückhaltung ist vorbei. Der Wandel von der deutschen Verteidigungsarmee zu der Armee im Einsatz ist längst vollzogen. Und wenn so etwas auf der Sicherheitskonferenz, also auf so einem strategischen militärischen Treffen gesagt wird, dann nimmt es selbstverständlich vor allem die Verteidigungspolitik in die Verantwortung und mit der Verteidigungspolitik immer die Bundeswehr. Seit 2011 hat die Bundeswehr ein großes Problem. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt, es gibt einen riesigen Personalmangel und deswegen habe ich euch hier zur Einleitung das mitgebracht, was wir zurzeit sehr, sehr präsent haben. Die Werbung der Bundeswehr für ihre Zwecke, die Imagebildung. In der Mitte diese Mach-was-wirklich-zählt-Kampagne mit der Kampagne Digitale Kräfte und dann noch diese zwei YouTube-Serien, die Rekruten und seit Montag die neue Serie Mali, die SoldatInnen im Einsatz begleiten soll in Mali. Genau, das ist natürlich aus Imagegründen passiert. Bei der Mali-Serie kann ich es gar nicht so gut sagen, wie der Bundeswehrstratege selber, der gesagt hat, ja, die größte Zurückhaltung bei neuen BewerberInnen ist natürlich der Auslandseinsatz, der Krieg, und der soll durch die Mali-Serie jetzt ein bisschen weich gezeichnet werden. Da wird unglaublich viel Geld ausgegeben, allein für diese Mach-was-wirklich-zählt-Kampagne 12,5 Millionen Euro, wobei das wahrscheinlich auch noch nicht das Ende ist, wurde 2015 ausgegeben, und gut ein Viertel für diese Kampagne da oben, Deutschlands Freiheit wird auch im Cyberraum verteidigt, für diese Kampagne Digitale Kräfte. Genau, darum soll es heute gehen. Diese Kampagne Digitale Kräfte, auch noch so ein bisschen zur Einleitung, die soll natürlich Menschen aus dem IT-Spektrum anlocken und seit kurzem gibt es da auch noch diese Challenge-App, wo die Bundeswehr typische Szenarien des Bundeswehralltags in eine App verpackt hat, die man jetzt in Virtual-Reality-Manier nachspielen soll, kann und sich dann für den Bundeswehralltag begeistern soll. Und die, sehen wir, spielt ganz eindeutig auf dieses GamerInnen-Spektrum an, Clan oder Kompanie, Camper oder Kamerad, Noob oder Rekrut. Und mit der waren sie dann auch ganz groß auf der Gamescom dieses Jahr. Gab es auch großen Protest dagegen von der DFGVK. Groß, beachtlichen Protest. Genau, daneben, es gibt viele, viele Werbekampagnen zurzeit für dieses Cyber- und Informationsraumkommando, von dem ich heute sprechen werde. Zum Beispiel auch die Cyber Days, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, wo interessierte zivile SympathisantInnen eben ein Feldlager aufbauen sollen und den Netzwerkkampf üben sollen, also Computer-Netzwerkoperationen und am Schluss noch eine tolle LAN-Party mit Übernachten und also richtig in der Schamoffensive die Bundeswehr gerade. Und das habe ich jetzt mal mitgebracht, einfach weil es für uns oder weil es für mich auch der erste Indikator war, die Bundeswehr drängt massiv in diesen virtuellen Raum. Ich denke, inzwischen haben wir viele Pressemeldungen dazu auch gehört, das ist auch klar, aber allein das ist ja schon mal so ein kleiner Indikator dafür. Es ist so, dass seit April 2017 ein eigener Organisationsbereich im Bundesverteidigungsministerium aufgestellt wurde. Und zwar der Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum. Dieser Organisationsbereich hat ein eigenes Kommando gekriegt in der Bundeswehr. Circa 14.000 Stellen sind zusammengezogen worden und ein paar neue besetzt worden, so viele sind es gar nicht. Und was spannend ist sicher, es ist eines der ersten militärischen Organisationsbereiche, also das auch wirklich ein Oberkommando im Militär gekriegt hat, zum Cyber- und Informationsraum weltweit. Für die Bundeswehr wird damit für das Verteidigungsministerium wird damit dieser Cyber- und Informationsraum zum militärischen Operationsgebiet. Aber so wie es eben auch vorhin dargestellt wurde und wie wir auch durch die Werbeoffensiven sehen, was ihnen vor allem fehlt, ist qualifizierter Nachwuchs. Und das bestimmt derzeit sehr viel von diesen Werbestrukturen und geht uns alle an auf jeden Fall. Circa 2000 Stellen sind unbesetzt, größtenteils so IT-SoldatInnen, unterstützende SoldatInnen für den Netzwerkaufbau. So. Genau. Was würde ich heute gerne klären? Was sicher spannend ist für uns, welche Ziele verfolgt das Bundesverteidigungsministerium mit diesem neuen Kommando, wie ist es strukturiert und was sind die Folgen, was sind Maßnahmen der Bundeswehr diesbezüglich und des Verteidigungsministeriums und was sind Folgen für uns als Zivilgesellschaft, so ein bisschen in der Diskussion überleiten darf. Genau. Erstmal ganz spannend wohl, was versteht das Bundesverteidigungsministerium denn unter Cyber- und Informationsraum? Ich würde das mal vorlesen, leider habe ich es jetzt hier nicht drauf, aber der Cyber- und Informationsraum ist ein komplexes System und vereint in sich den Cyberraum, das elektromagnetische Spektrum und das Informationsumfeld. Also da ist sowohl dieses Eindringen und das Verteidigen von Computernetzwerken, als auch das Stören, Lokalisieren, Schützen des eigenen Funks, Radar, elektromagnetisches Spektrum, aber auch Meinungsbildung, Presse, das Informationsumfeld im weitesten Sinne gedacht. Das ist sehr spannend, weil Sie dafür ja auch ein Kommando aufgestellt haben und da dann eben auch agieren werden und durchaus auch in diesem Informationsumfeld. Chronologisch ist dieser Aufbau folgendermaßen vonstatten gegangen. Ich mag das deswegen darstellen, weil es verschiedene Dokumente gab, die diesen Aufbau begleitet haben und die einen vorwiegend Militärsprech beinhalten, die anderen sehr explizit auf die Zivilbevölkerung zugeschnitten waren und gerade durch die militärischen Dokumente, die eigentlich intern waren, wir sehr gut erkennen, was das militärische Ziel von diesem Kommando Cyber- und Informationsraum ist. Im April 2015, also 2 Jahre vor der Einrichtung dieses Kommandos, wurde eine interne Leitlinie zur Cyberverteidigung durchs Bundesverteidigungsministerium geschickt. Geleakt wurde das dann von Netzpolitik zum Glück und es wurde dort sehr, sehr klar in militärischer Manier eben dargelegt, was die Bundeswehr zukünftig im Cyber- und Informationsraum tun soll, darf, leisten soll. Zum Ersten wird dieser Cyberraum ein militärischer Operationsraum neben Land, See, Luft und all soll die Bundeswehr da militärisch agieren. Sie soll im Cyberraum aufklären, führen und wirken können. Wirken, also Wirkmittel, ist ja immer das Militärwort für Waffe. Sie soll durchaus also auch angreifen können. Sie soll Maßnahmen zur Beeinträchtigung von fremden Informations- und Kommunikationssystemen haben, die in der Regel nicht letal sind. In der Regel, hört sich gut an, also in der Regel nicht tödlich. Ist auch interessant, denke ich mal, bei Cyberwaffen. Also wenn das in der äußersten Ausnahme passieren könnte, würde das ja heißen, dass die Bundeswehr theoretisch gesehen im äußersten Ausnahmefall durchaus auch auf kritische Infrastruktur gehen darf, was sie natürlich jetzt hier nicht will, offensichtlich. Aber ja. Genau, dann kam im September 2015 kam der erste Tagesbefehl raus. Das wäre das erste Mal gewesen, wann wir hätten davon erfahren dürfen sollen. Der Tagesbefehl aus dem Verteidigungsministerium zur Aufstellung des Organisationsbereichs Cyber- und Informationsraum im Bundesverteidigungsministerium. Und es wurde ein Aufbaustab Cyber- und Informationsraum eingerichtet. Das waren dann Angestellte des Bundesverteidigungsministeriums, die sich Gedanken machen sollten, wie soll dieses Kommando in Zukunft strukturell aussehen, was soll es leisten, wie soll es das leisten, was brauchen wir noch, um das zu erreichen, das ganze Zeug. Und bevor ich die Ergebnisse von diesem Abschlussbericht darstelle, sage ich noch kurz, was im Weißbuch 2016 stand zu diesem, muss ich das schon so ein bisschen zusammenklauben, zu diesem Kommando Cyber- und Informationsraum. Und zwar gab es 2016 zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder ein Strategiepapier des Verteidigungsministeriums, also das Weißbuch zur Zukunft der Bundeswehr. Und da ist bezüglich dieses Cyberbereichs auch nochmal dargelegt, dass durchaus auch Rekrutierungsbemühungen terroristischer Gruppierungen in sozialen Netzwerken oder Wirtschaftsspionage zum Spektrum gehören, das die Bundeswehr abdecken soll, das sie verhindern soll. Also ganz einfache kriminelle Aktionen oder sogar Agieren in sozialen Netzwerken soll in Zukunft Teil der Bundeswehrarbeit sein. Was zuvor vielleicht polizeilich oder geheimdienstlich belegt war, soll jetzt militärisch mitbelegt werden. Und dabei wird auch in den Strategiepapieren immer wieder gesagt, die Bundeswehr soll geheimdienstliche und polizeiliche Kapazitäten erweitern, sie sollen überlappen, sie soll sie nicht wegnehmen, also die behalten ihre Befugnisse. Aber es kommt jetzt eben ein Akteur mehr in diesen virtuellen Raum, ein militärischer, und das ist sicherlich durchaus bedenklich. Was will die Bundeswehr im Cyber- und Informationsraum? In diesem Abschlussbericht wurden die Ziele des Bundesverteidigungsministeriums für das neue Kommando der Bundeswehr dargelegt. Und was ich davon bemerkenswert finde, ist, dass sehr, sehr vieles die Zivilgesellschaft auch betrifft, was uns sicher später nochmal beschäftigen wird oder was uns auch vielleicht im Gespräch dann beschäftigt. Zum einen soll die Bundeswehr Informationssicherheit und Schutz des IT-Systems der Bundeswehr und im Einsatzgebiet und in Deutschland sicherstellen. Die Bundeswehr hat in den letzten Jahren ziemlich viele Angriffe auf sich verorten können oder melden können. Und das haben sie natürlich zum Anlass genommen, das auch als Bedrohung auf sich selbst herauszustellen und so das Kommando Cyber- und Informationsraum zu rechtfertigen. Die Bundeswehr soll kritische Cyber- und IT-Infrastrukturen schützen, durchaus also auch zivile, also auch eine IT-Infrastruktur von einem Krankenhaus oder einfach kritische Infrastrukturen. Sie soll dazu beitragen, ein gesamtstaatliches Lagebild im Cyber- und Informationsraum zu erstellen. Gesamtstaatlich heißt also, auch in Austausch mit der Polizei, mit den Geheimdiensten, also sollen militärisch erarbeitete Ergebnisse im Cyber- und Informationsraum mit in dieses gesamtstaatliche Lagebild einfließen und dann zum Beispiel dem Bundesministerium des Innern, den Geheimdiensten, den Polizeien zur Verfügung stehen. Genau, dann die offensiven Sachen. Sie soll Computernetzwerkoperationen und den elektronischen Kampf durchführen können, also der elektronische Kampf eben in diesem elektromagnetischen Spektrum, stören feindlicher Funksignale orten, falsche Ziele darstellen auf dem Radar oder eben Computernetzwerkoperationen, das Eindringen in feindliche Computernetzwerke. Da gab es jetzt auch einen Fall, der 2015 bekannt wurde, glaube ich, oder wurde 2016 bekannt, das ist 2015 passiert, wo die Bundeswehr in das afghanische Mobilfunknetz eingedrungen ist. Ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich auch gehört. Kann man es auch nachgucken. Für eine Geiselbefreiung. Also da auch in den zivilen Raum eingedrungen ist, gezielt, waren die Bundeswehr-HackerInnen. Genau, das dann Erkennen von Propaganda und Desinformation in Krisengebieten, hier also das Informationsumfeld, aber noch viel spannender, Teilhaben an der Meinungsbildung im Interessens- und Einsatzgebiet der Bundeswehr. Also nicht nur im Einsatzgebiet, sondern auch im Interessensgebiet, ist auch recht spannend. Und das Kommando, das wir uns dazu jetzt gleich angucken werden, was die machen, nennt sich operative Kommunikation, früher psychologische Kriegsführung, die sich stark an dieser Meinungsbildung beteiligen soll. Ich weiß nicht, ob es nicht zum Beispiel zum Interessensgebiet gehört. Zum Einsatzgebiet hoffentlich ja, nicht so oft. Ja, aber eben auch nicht mehr weit weg. Ne? So. Genau. Ach so, ja, genau, was ich dazu sagen wollte. Wir sehen hieran, es sind wirklich sehr, sehr viele Bereiche, die den zivilen Raum berühren. Kritische Infrastrukturen, Meinungsbildung, das ist ziviler Raum in anderen Ländern größtenteils. Dann diese Computernetzwerkoperation, elektronischer Kampf sowieso, aber auch die Erstellung des gesamtstaatlichen Lagebildes. Die Bundeswehr drängt da arg auch in zivile Räume. Ja?
Ist das immer schon eine Aufgabe der Bundeswehr, ein gesamtstaatliches Lagebild zu erstellen? Oder ist es jetzt neu?
Also, ich kenne das, das ist ja jetzt das gesamtstaatliche Lagebild im Cyber- und Informationsraum sozusagen. Also, ich kenne das, diese Formulierung. Müsste ich jetzt überlegen. Kenne ich jetzt vor allem aus diesem Informationsumfeld, Cyber- und Informationsraum und so. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Bundeswehr selten im Inneren eingesetzt wird. Sonst könnte ich mir vorstellen, dass sie das öfter tun würde. Aber das ist jetzt genau, das sind jetzt nur die Ziele in diesem Cyber- und Informationsraum und ich war für mich auch neu. Genau. Gucken wir mal uns die, ja?
Hätte jetzt bei dem Schutz von kritischen IT-Infrastrukturen eigentlich auch so als erstes meine ich die Bundeswehr.
Du auch? Oder? Also du meintest jetzt reine Bundeswehrinfrastruktur, oder? Ach so, ja, ja. Ja, es ist super spannend, ne? Also das, was ich vorhin mal versucht hatte anzuschneiden, das ist so eben so der Duktus, den ich auch sehr, sehr problematisch finde in diesen militärischen Publikationen, dass das wirklich als genau nationale Sicherheit halt irgendwie, dass das zu einem militärischen Aufgabengebiet hochstilisiert wird einfach, wenn etwas angegriffen wird, auch wenn es wirtschaftlich, also auch wenn es Wirtschaftsspionage oder reine kriminelle Dinge sind, aber die Bundeswehr schafft sich dadurch halt Bedeutung und die schafft sich dadurch Macht, dem Bundesverteidigungsministerium wird dadurch Macht zugesprochen, hätte ich jetzt auch nicht verstanden. Dann gerne. Dich noch und dann würde ich kurz darauf antworten und dann gehe ich weiter wieder mit. ich absolut. Und es ist auch eine, also es ist wirklich ein denkwürdiger Augenblick, als das rauskam, war das für mich. Ja, genau, und das, was du gesagt hast, finde ich, also ist natürlich ganz richtig, aber auch in ihrem eigenen Argumentationsrahmen, auch wenn ich den jetzt nicht teilen will oder sowas, gäbe es ja dafür schon Strukturen. Sicherheitsstrukturen, die inländisch verortet sind, also jetzt nicht irgendwie eine Militärstruktur. Die Telekom. Oder was hast du gesagt gerade? Nee, ich meinte jetzt Polizeien und Geheimdienste oder sowas, wenn man es mal... Genau, stimmt. Stimmt, das BSI wäre auch dafür zuständig. Also auch wenn ich das nicht teilen würde, unbedingt, aber es, es gäbe diese Strukturen. Genau, deswegen umso spannender. Also die Bundeswehr schafft sich da einen eigenen Operationsraum und was das für Auswirkungen auf die Beziehungen zu anderen Staaten, zu anderen, in anderen militärischen Zusammenhängen hat, das würde ich später auch noch ein bisschen ansprechen, aber es ist ja auch klar, dass das nicht gerade deeskalierend wirkt dann und auch für uns ziemlich viele Gefahren birgt. Genau, ich würde noch kurz auf die Struktur eingehen von diesem Organisationsbereich im Bundesverteidigungsministerium und dann dem Kommando. Hier seht ihr einmal, ich wollte euch eigentlich nur zeigen, dass das auf der gleichen Ebene wie die Teilstreitkräfte steht, dieser neue Cyber- und Informationsraum, aber keine Teilstreitkraft ist. Einfach nur so kurz daneben gesagt, auch wenn sie durchaus offensive Aktionen eben fährt, aber und dass es damit eben ein militärischer Operationsraum ist. Und innerhalb schaut dieses Kommando ein bisschen sperrig auch so aus. Da ist viel unterstützendes Personal, also sowas wie IT-Bataillone, die konkret Netzwerke aufbauen am Feld, im Feldlager, das irgendwie vernetzen, dann VPNs unter den Soldaten für die Kommunikation oder so, eine Funkkommunikation auch aufbauen oder sowas. Dann das Zentrum Geoinformation der Bundeswehr, die viele Geoinformationen innerhalb der Bundeswehr verteilen, das sei uns jetzt mal gar nicht so wichtig, der wirklich... Oder kann ich auch später noch was dazu sagen, wenn ihr Fragen habt. Der wirklich spannende Teil ist dieses Kommando strategische Aufklärung. All das hat davor schon existiert. Was dazugekommen ist, ist diese neue schlagkräftige Oberkommando eben, unter dem jetzt diese ganzen Kapazitäten subsumiert werden sollen und das dann eben genau mehr Schlagkraft besitzen soll. Genau, gerade diese drei unteren hier, das Zentrum Cyberoperationen, was früher Computer-Netzwerk-Operationen hieß, die sich mit dem Eindringen, dem Kompromittieren feindlicher Netzwerke befassen. Dann das Zentrum Operative Kommunikation, die diese ganze psychologische Kriegsführung machen, also Demoralisierung der gegnerischen Zivilbevölkerung, Aufstände in den Truppen des Gegners irgendwie provozieren, dann aber auch die Zivilbevölkerung auf ihre Seite ziehen, eigene Berichterstattung in den Einsatzgebieten, Spielzeuge verteilen, Wasser verteilen, Radios verteilen, riesig große Beschallungen, also das macht dieses Zentrum Operative Kommunikation und die elektronischen Kampfbataillone, die eben die offensiven Aktionen in diesem Funk und in dem elektromagnetischen Spektrum durchführen, Radar, Funk und so. Und mit drin steckt eben auch die ganze Satellitenbildaufklärung hier, Zentrum abbildende Aufklärung und so weiter. Auch die Forschung und Entwicklung in Abhörtechniken für die Bundeswehr und so, steckt da alles mit drin. Genauer können wir das auch gerne nochmal aufdröseln, wenn euch da was interessiert, was Konkretes. Ich werde hinten am Vortrag noch ein bisschen Zeit für Fragen und Diskussionen lassen und lieber den Vortrag schneller machen dafür. So, also die Struktur dieses Kommandos, also das davor war die Struktur im Bundesverteidigungsministerium, das ist die Struktur von dem Bundeswehrkommando. Und jetzt dazu, was das eigentlich, also was die Bundeswehr getan hat, um diese 2000 fehlenden Stellen zu besetzen, was sie tut für diesen, also jetzt die letzte Folie noch, was sie tut, um diesen enormen Stellen- und Know-how-Mangel zu bekämpfen. Drei große Sachen habe ich damit gebracht, da gibt es vieles, aber einer, der sicherlich bemerkenswert war, war die Einrichtung des Studiengangs, Masterstudiengangs Cybersicherheit in Neubiberg an der Bundeswehr-Uni. Der hat, da muss ich jetzt kurz spicken, 70 AbsolventInnen jährlich soll der hervorbringen, hat ein riesig großes Zentrum, Forschungszentrum zur Cybersicherheit, das es so nicht gibt in Deutschland. Dazu werden eingestellt 11 neue W3-Professuren und knapp 70 Stellen im sonstigen wissenschaftsstützenden und wissenschaftlichen Personal. 160 Millionen Euro hat die Einrichtung gekostet und danach sind es natürlich noch laufende Kosten. Dann als zweites, was ich ganz spannend finde, den Cyber Innovation Hub, um vor allem an Know-how zu kommen, wurde eine Verbindungsstruktur für die Bundeswehr mit vor allem Start-up-Unternehmen in diesem IT-Sicherheitssektor geschaffen. Was haben die so? Einrichtung hat 13 Millionen gekostet. Das Förderungsbudget für Projekte ist über 3 Jahre bei 15 Millionen Euro. Das ist keine Grundlagenforschung, das ist vor allem Anwendungsforschung und Entwicklung halt um neue Abhörtechniken und Angriffstechniken und Angriffsschemata zu entwickeln. Und als drittes, diese riesig groß angelegten Werbekampagnen, haben wir ja schon ein paar gesehen und kennen wir, sehen wir ja überall immer wieder. Genau, gegen all das gibt es natürlich sehr viel Kritik. Hier vom FIF, von der IMI, wo ich ja auch herkomme, aus der kritischen Presse, Telepolis oder Netzpolitik, aus der Friedensbewegung, der DFGVK. Es gibt immer wieder zielgerichtete und auch gute Aktionen, finde ich, die wirklich auch bemerkenswert sind, obwohl das Thema allgemein wenig Resonanz erzeugt, habe ich das Gefühl. Und 3 Kritikpunkte wollte ich euch so zur Anregung auch nochmal mitgeben, bevor wir ein bisschen drüber quatschen können. Solange da noch Zeit ist, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Okay, super, weil dann bleibt uns nämlich noch ein bisschen Zeit fürs Gespräch. Sollte dieses Kommando nicht das erfüllen, nicht so funktionieren, wie sich das Verteidigungsministerium und die Bundesregierung im Allgemeinen vorgestellt hat, dann ist es vor allem eins, ein potenzielles Milliardengrab. Und eine wundervolle Möglichkeit, den jährlichen Verteidigungsetat aufzustocken und nicht mehr zu senken. So wie halt so ziemlich jedes militärische Großprojekt, weil gesenkt wird er sehr selten. Also, wie meinst du jetzt die laufenden Kosten? Also die laufenden Kosten gehen natürlich in den normalen dann sozusagen, würde ich jetzt zumindest schwer schätzen, aber da könnte ich jetzt auch nicht so genau drüber sagen. Also die laufenden Kosten sollten in den normalen Haushalt übergehen, aber die Einrichtung natürlich jetzt nicht. Also die hat, das sind Extrakosten. Aber natürlich muss der laufende Haushalt dementsprechend aufgestockt werden. Das sind ja neue Stellen, neue Organisationsbereiche, also der geht auf jeden Fall hoch. Und dieser neue Bundeswehrstudiengang kostet ja auch jährlich sehr viel. Genau, sollte das funktionieren, was die Bundeswehr davor hat, ist es ja vor allem, worüber wir auch noch mehr hören werden im Verlauf des Abends, die Gefahr, dass sie diese Lage gegenüber anderen militärischen AkteurInnen eskalieren lässt. Dass da eine Aufrüstung passiert in diesem Cyber- und Informationsraum. Die USA hat schon angekündigt im August, jetzt hat sie angekündigt, selber so einen eigenen militärischen Organisationsbereich zu schaffen, obwohl die natürlich schon sehr fähig sind in diesem Bereich, aber und ich weiß auch nicht, ob als pure Reaktion darauf, aber der Trump hat das verlauten lassen. Und als drittes, was ich ganz gerne mag, den Begriff, nicht den Fakt, wie ja in jedem Krieg gerät die Zivilgesellschaft vor allem in dieses Kreuzfeuer der militärischen AkteurInnen und staatlichen im Cyber- und Informationsraum auch. Der Cyber- und Informationsraum ist, wie wir wissen, ein sehr vorwiegend zivilbesetzter und je mehr die Bundeswehr auch im Inneren in diesen Raum dringt, desto gefährlicher wird es natürlich auch für uns und desto mehr müssen wir auch Acht geben, uns da gegen zu wehren und dagegen aufzustehen. Genau, das wäre es jetzt erstmal zu meiner Seite und die Dicken hier sind einfach so ein bisschen Diskussionsanregungen, falls ihr Lust habt, oder sonst können wir auch noch persönlich ein bisschen quatschen, wenn wir wieder Pause haben oder so. Genau, danke. ich erstmal fragen, ob es Fragen oder Anmerkungen gibt.
Ja, du hast auf jeden Fall 10 Minuten Zeit gelassen.
Das wollte ich auch. Genau 10 Minuten, das ist gut. Wir müssen auch nicht, wir können auch 10 Minuten pausen. Oder 10 Minuten schneller weitermachen.
Dann machen wir mit den anderen Sachen weiter.
Kai. Ich hatte im Rahmen einer Veranstaltung der Bundeswehr die Gelegenheit, mal unsere Cyberpeace-Ideen vorzutragen. Das war eine interne Veranstaltung, da bin ich dann natürlich im Nachhinein auch ein bisschen in die Diskussion mit den dort anwesenden Soldaten gekommen. Und die spannende Frage, die waren also völlig entsetzt, dass ich sage, wir wollen jetzt nicht offensiv sein, sondern wir müssen uns doch wehren, wir müssen doch irgendwas tun hier, das geht doch nicht, wie könnt ihr auf so eine Idee kommen überhaupt? Das fand ich erstmal sehr interessant, dass man diesen Ansatz, das sozusagen pazifistisch anzugehen, überhaupt erstmal grundsätzlich als völlig hirnrissig ansieht. Aber gut, das ist natürlich so ein bisschen auch die persönliche Wahrnehmung. Dann kamen wir so in der Detaildiskussion unter Technikern dann so ein bisschen um die Frage, was heißt denn eigentlich denn offensiv und defensiv und so weiter. Und wenn ich jetzt sage, ich lege einen Rechneralarm, der mich eigentlich attackiert, sage ich mal, oder so, ist das jetzt dann noch defensiv, ist das offensiv? Also das wird natürlich immer sehr vermischt. Und entsprechend ist das auch mit diesem Verteidigungsauftrag natürlich immer sehr schwierig, der auch immer diskutiert wird. Sind wir da noch in der Zivilgesellschaft? Wo hört die auf? Wo fängt die an? Die sind ja auch für die Landesverteidigung, gehören unsere kritischen Infrastrukturen nicht dazu. Müssen sie die nicht auch verteidigen, denn wenn die angegriffen werden? Ne? Also kann man immer diskutieren, wie man will, aber ja.
Aber das finde ich auch spannend, weil was du sagst, damit spielt die Bundeswehr natürlich auch viel und zieht sich in einem gewissen Sinne natürlich auch aus der Verantwortung oder das Verteidigungsministerium. Denen werden die Augen ganz feucht, wenn sie, die freuen sich einfach unglaublich, wenn sie diese große Bedrohungslage aufmachen und sagen, Cyberangriffe sind besonders niedrigschwellig, günstig, leicht zu verschleiern und dieses ganze Zeug freut die Bundeswehr natürlich selber ungemein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein militärischer Akteur undankbar ist, wenn er den Verteidigungsfall sehr, sehr weit auslegen kann natürlich. Und das geht in diesem Cyber- und Informationsraum halt sehr leicht.
Für mich ist der Konflikt, der in dem dritten fettgedruckten Punkt von der Zivilgesellschaft im Kreuzfeuer, ein besonders wichtiger, wenn ich mir überlege, dass unser Staat jetzt nach den NSA-Angriffen festgestellt hat, es gibt keinen echten Nachweis, dass sie wirklich spioniert haben. Obwohl es sehr viele, sehr deutliche Hinweise darauf gibt, so gibt doch keiner der beteiligten Geheimdienste zu, dass er tatsächlich spioniert zu haben scheint. Oder wie Herr Pofalla mal sagte, das sind alles Hirngespinste von irgendwelchen Spinnern. Wenn ich mir das ansehe, dann müssten wir eigentlich überlegen, wie schützen wir uns vor solchen Schützern unserer Daten, vor solchen Einrichtungen, die unsere Daten, unsere zivile Infrastruktur eigentlich damit angreifen.
Ja. Wenn es sonst keine, wir können ja auch im Einzelgespräch, wenn ihr mal Lust habt oder sowas, können wir ja weiter quatschen, dann können wir den Vortrag auch.
Ja, dann machen wir das so, dann machen wir mit dem ganz normalen Programm weiter. Vielen Dank nochmal, Thomas.